Hallo, liebe Leute in nah und fern. Ihr hört das Freifunkradio, hier die Ausgabe vom Januar 2021. Wir haben heute den Bluse zu Gast, der mit uns über Hardware spricht für Freifunk. Ein beliebtes Thema. Hallo, Bluse.
Ich grüße euch. Schön, dass ich da sein darf.
Hallo, Bluse. Wir hatten dich ja schon vor vielen Sendungen zu Gast. Da hast du uns darüber berichtet, wie du dein ganzes Dorf vernetzt hast oder umliegende Dörfer auch noch, weil damals, als ihr damit begonnen habt, gab es weit und breit kein DSL oder irgendeinen anderen Internetanschluss. Und so habt ihr euch das Netz quasi aus umliegenden Gemeinden zusammengeholt, gekauft und dann per Funk euer ganzes Dorf vernetzt. Das waren doch die Anfänge der Evernet-Genossenschaft, oder?
Ganz genau.
Und angefangen habt ihr damals, glaube ich, auch noch mit den beliebten WAT-54-Geräten oder den Buffalos, die es danach gab, und habt seitdem einige Updates auf euer Netz gefahren. Und heute wolltest du uns mal erzählen, wie denn so der aktuelle Stand in Sundhausen ist.
Genau. Heute werde ich euch erzählen, wie unser Evernet im Jahr 2021 aussieht. Wir waren letztes Jahr relativ fleißig und wie du gesagt hast, hat sich von die Genossenschaft gibt es seit 2008, hat sich einiges getan. Vielleicht um gleich den Bogen zu schlagen, wir haben immer noch 3 WRT54G im Einsatz mit der Latest Greatest 175 Firmware von Sven Ola. Und die sind sozusagen, sind wir noch nicht losgeworden. Das scheint noch zu gut zu laufen, dass quasi die Haushalte, die benutzen, da noch nicht gesagt haben, alles klar, wir steigen auf die 5 GHz Variante um. Genau, aber lasst uns nicht über den alten Kram sprechen, sondern über den neuen. Das größte Hardware-Update, was wir letztes Jahr gemacht haben bei uns im Netz, ist der Umstieg von unseren Backbone-Links, die wir innerhalb, also wir haben vielleicht nochmal so ein bisschen eingehend, 5 Dörfer, die wir untereinander vernetzt haben, in der Mitte von Thüringen, und innerhalb der Dörfer haben wir verschiedene Backbone-Links, typischerweise mit 5 GHz Ubiquiti-Technik, so über die letzten 5-6 Jahre betrieben. Und wir sind im letzten Jahr quasi sehr fleißig gewesen, von diesen 40 Backbone-Links 24, also ein bisschen mehr als die Hälfte, umzubauen auf 60 GHz-Technik. Und das ist ein ganz großer Zugewinn an Leistung, also Performance. Und dazu will ich gerne so ein bisschen was erzählen. Denn das wäre so mein erster Erfahrungsbericht und auch meine erste Empfehlung für andere Freifunknetze, dass diese 60 GHz Punkt-zu-Punkt-Links gar fantastisch funktionieren. Und natürlich haben die auch ein paar Drawbacks und so weiter und so fort. Und genau, das wäre so mein erster Auftakt.
Na, da stellen sich ja ganz viele Fragen. Also, was ist das für eine Hardware? Wie weit reicht es? Was für Geschwindigkeiten erreicht ihr? Und ja, was muss man da so beachten?
Ganz genau. Die Hardware, die wir einsetzen, ist eine Mikrotik-Hardware. Und das war das erste Mikrotik-Device, was wir sozusagen uns Anfang 2020 gekauft haben. Und zwar nennt sich das WAP60G. Das Wireless Wire ist so der Modell-Marketing-Name von Mikrotik. Wir haben sonst eigentlich bis auf ganz, vielleicht so 3-4 Mikrotik-Access-Points, haben wir bisher überhaupt nichts von Mikrotik im Einsatz gehabt. Und mich hat dieses 60 GHz interessiert. Und habe mir zwei so Geräte geshoppt, um die auf dem Schreibtisch auszuprobieren. Ubiquiti ist erst, also ne, es gab quasi keinen anderen Vendor, keinen anderen Hersteller, der irgendwie so eine All-in-One outdoorfähige 60G-Variante angeboten hat. Ubiquiti hat da momentan was. Da haben wir uns auch was bestellt, aber da kann ich noch nicht berichten drüber. So, und diese Mikrotik WAPs, Die kann man sich so vom Aussehen vorstellen wie so eine, ja, wie so ein bisschen kleinerer TP-Link 510, 210, ne, so ein Plastikgehäuse, sind eigentlich dafür gedacht, dass man sie indoor betreibt. Da hat man so einen kleinen Fuß dabei, stellt sich zwei Geräte hin und beworben werden sie, dass sie so bis 100 Meter ein Gigabit symmetrisch erzeugen. Und das Gehäuse gibt es her, dass man das quasi outdoor benutzt. Also das ist wettergeschützt. Ne? Da muss man jetzt nichts irgendwie umbauen. Das, was original nicht out of the box funktioniert, ist, dass man das Gerät sinnvoll an den Mast schrauben kann. Dazu muss man so ein bisschen was an der Konstruktion hinten mit einer kleinen Aufnahme machen. Und dann habe ich angefangen, klar, das auf dem Schreibtisch auszuprobieren, war ganz begeistert, ja, aber die Performance geht auf dem Schreibtisch-Setup, ging wirklich die 1 Gigabit symmetrisch durch. Und dann habe ich den ersten Link installiert, Anfang letzten Jahres, auf so einer Strecke, die ist so knapp 100 Meter lang, die ist so 90 Meter. Und das war am Anfang relativ instabil. Also es gab Zeiten, da lief dieser Link wirklich mit dem Gigabit symmetrisch. Dann gab es irgendwie Zeiten, da lief das nicht ganz so gut. Und es war aber dann, ich sag mal, da musste auch Mikrotik so ein paar Firmware-Updates nachliefern, bis sie da sozusagen ihren Wireless-Treiber, also wir betreiben, genau, das muss ich auch noch dazu sagen, wir betreiben diese Links mit der proprietären Mikrotik-Firmware. Noch nicht mit OpenWRT, aber dazu später mehr. Da mache ich, glaube ich, gestern erst mit dem Linksys und mit dem Dings mit Golle gesprochen, dass da ein OpenWRT kurz vor dem Upstream ist. So, und dann das haben wir relativ lang getrappelshootet, wieso diese 100 Meter irgendwie outdoor so instabil laufen. Und dann gibt es quasi von einem, von so einem kleinen polnischen Shop gibt es einen Metall Reflektor, so eine Reflektorhutze, sag ich mal. Man schraubt dann dieses kleine.
Oh, jetzt bist du, du musst, glaube ich, deine Push-to-Talk-Taste neu drücken.
Ja, genau. Sorry. Man schraubt quasi das Mikrotik-Device in so einen, in so eine Metallhausung ein, die im Prinzip wie so eine Art Richtreflektor wirkt. Ja, ist vorne hin offen und hat aber quasi rechts und links und hinten und oben eine Metallreflektionsschicht. Und seitdem funktioniert dieser 100, dieser erste 100 Megabit-Link, perfekt. Ja? Es gibt also keinerlei Wetterabhängigkeiten, ob es regnet, ob es schneit. Das war jetzt absolut nicht feststellbar. Und das, ich hätte gesagt, das war im April letzten Jahres, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist so perfekt. Ich bestelle jetzt 26 von diesen Mikrotik 60 GHz, von diesen kleinen Teilen. Und baue unsere Ubiquiti 5 GHz Backbone-Links ab und schraube auf diesen kurzen Strecken, die so um die 100 Meter sind, schraube ich quasi diese 69 GHz Mikrotik Backbone-Links dran. So. Das war der erste Streich. Da sind bis 100 Meter, da reicht man nicht allzu viel. Also da, ich sag mal, bei mir hier in Sundhausen im Dörfchen sind das vielleicht so 4 Backbone-Links, 8 Geräte, die in dieser, unter dieser 100 Meter Grenze liegen. Und die anderen 5 Backbone-Links, die sind irgendwo so 200, 280 Meter lang. Das habe ich einmal ausprobiert, ob diese beiden Geräte mit dieser Metallhutze so 280 Meter auch hergeben. Da wird das relativ knapp. Da hat man dann wieder so einen ähnlichen Effekt, dass der Link immer mal wegbricht. Und da hat Mikrotik noch ein zweites 60 GHz Gerät im Angebot, das ist so eine Schüssel. Quasi dieselbe Technik, dasselbe Innenleben von dem 60 GHz Gerät, was in diesen kleinen VRPs steckt, haben sie in eine Wireless Wire Dish gepackt. Ja? Also beide Geräte so um die 90, 95 Euro. Und mit dieser Schüssel, ich habe dann, so eine Schüssel hat immer irgendwie den Nachteil, das sieht blöd aus. Ne? Am Mast hast du dann irgendwie so eine Sendemastinstallation. Und die kleinen Geräte sind natürlich irgendwie unauffälliger. Und ich habe dann ausprobiert, ob ich die Schüssel nur auf eine Seite baue, von so einem 280 Meter Link, und auf der anderen Seite wieder immer noch dieses kleine Gerät benutze. Das funktioniert auch hervorragend. Das heißt, Unsere längeren Backbone-Links sehen jetzt so aus, dass wir auf einer Seite, typischerweise auf der, wo die Schüssel nicht so stört, ja, haben wir quasi die 60 GHz Schüsselvariante. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel bei uns auf dem Kirchturm oder auf dem Schenksturm, wo ich oben wenig Platz habe, wo ich gar keine Schüssel montieren könnte, da habe ich diese kleinen Geräte als Gegenstelle. Und das war so ein Performance-Gewinn, dass ich jetzt selbst über drei Hops Backbone Links, ja, ich habe dann also quasi drei 60 GHz Backbone Links, sozusagen so wie an so einer Perlenkette, selbst da geht dieses annähernde Gigabit geht da durch. Ja, das ist total der Wahnsinn. Wir haben das zwischen diesen Freifunkroutern quasi einfach gebridged. Diese Backbone Links machen also nichts als eine Bridge. Und die Freifunkrouter nutzen das quasi als Backbone, ich sag mal Kabelinterface. Ne? So sieht das aus Freifunkrouter-Sicht aus. Mhm. Was haben wir noch gemacht? Wir haben, man darf es eigentlich in Deutschland, oder ich weiß nicht, ob man es darf, es ist zumindest nicht explizit erlaubt von der BNetzA, dass man diese 60 GHz Geräte in einem Multipoint-Setup betreibt. Die BNetzA hat bisher nur genehmigt, dass man 60 GHz als Point-to-Point betreibt. Die Geräte als solches unterstützen das aber. Und ich habe hier einen, ich nenne es mal Testlink, wo ich an, also das typische Setup ist, eins dieser 60 GHz Geräte ist der Access Point als Bridge, das andere ist ein Client als Bridge. Und ich habe hier einen Test-Setup, wo ich an einen dieser 60 GHz Access Points vier Geräte im Client-Modus sozusagen zu diesem Access Point verbunden habe quasi dann eine größere Bridge gebaut habe. Das funktioniert auch hervorragend. Das geht natürlich baulich nur, wenn man sagt, okay, ich habe hier irgendwie in eine Richtung von meinem Access Point aus, irgendwie in den 30 Grad, wo ich da so gucke, habe ich irgendwie mehrere Punkte, die sich zu mir verbinden könnten. Mhm. Aber wir haben ja an einer Stelle genau den Fall und auch das funktioniert ganz hervorragend.
Ja. Bluse, was war der Preis für diese Geräte? Also was kostet das diese Hood? Was kostet dieses kleine Gerät? Was kostet das Gerät mit der Gitterschüssel dran?
Ja, ich habe quasi Idealo mal aufgemacht. Ne? Spoiler, Andi. Also die beiden 60 GHz Geräte, sowohl die Schüssel als auch dieses kleine Gerät, dieses WAP G60G Gerät, kosten um die 95 Euro ein Gerät. Das heißt, die Schüssel ist im selben Preissegment wie dieser WAP 60G. Zu beachten ist, dass man diesen Mikrotik, ja, hat ja so nicht allzu viel mit quasi Open Source und so weiter zu tun. Sie haben ein Lizenzmodell, dass man so eine Router OS Lizenz braucht, um diverse Features von einem Gerät zu nutzen. Und ich will das noch quasi für die Hörer anmerken. Wenn man kann dieses WAP 60G mit einer Lizenz kaufen, da funktioniert das Gerät nur als Client. Und mit der nächsthöheren Lizenz, der License 4, also mit der License 3 funktioniert es nur als Client, mit der License 4 funktioniert es auch als Access Point. Man kann das unterschiedlich bestellen. Der Client kostet 85 Euro, der Access Point 95 Euro. Wir sind dazu übergegangen, nur noch diese Access Points, also diese 10 Euro mehr auszugeben, dass man alle Geräte als Access Point betreiben kann. Wir haben einmal so eine Lizenz nachgekauft, weil ich mal so ein paar License 3 Geräte am Anfang quasi unwissentlich bestellt habe, weil mir das nicht klar war, was da Mikrotik überhaupt mit Lizenzen so macht. Für knapp 100 Euro hat man eine Seite, für 200 Euro quasi den ganzen Link. Die Hutze kostet 15 Euro und dann bekommt man, das Schöne ist, man kann es jetzt im Radio nicht zeigen, aber ich kann es natürlich beschreiben.
Vielleicht hast du auch einfach ein Bild oder einen Link für uns, was wir dann in den Shownotes mit einbinden können.
Genau. Das suche ich an einer passenden Stelle gleich noch mit raus, das habe ich. Das ist quasi ein Metallgehäuse, da passt, da kann man dieses, ne, bohrungsmäßig passt genau dieses eigentlich für den Schreibtisch gedachte VIP-60G rein. Und an dem Metallgehäuse hinten ist ein schöner Masthalter dran, ne, also quasi eine Schelle, wo ich auch den Tilt ändern kann, bevor ich sie fixiere. Also das ist genau, die Hutze macht nicht nur eine Empfangs- und Leistungsverbesserung durch dieses Shielding, ja, sondern macht auch gleich die schicke Masthalterung, die man sonst irgendwie selber bauen müsste, wenn man nur dieses Schreibtischding einfach nackig an Mast machen will. Genau, kann ich sehr empfehlen. Wir sind quasi in Sundhausen, haben wir jetzt, lasst mich überlegen, 13 Backbone Links mit 60 GHz. Das wird für die nächsten 2-3 Jahre, glaube ich, die gesetzte Technik sein. Wir werden jetzt die anderen Dörfer auch rückbauen von dieser Ubiquiti 5 GHz Technik auf 60 GHz. Wir werden jetzt mal die Ubiquiti 60 GHz ausprobieren. Die haben jetzt sozusagen deren 60 GHz Modelle. Die gibt es so seit 2-3 Monaten. Die wollen wir uns auch anschauen, ne? Ob das passt oder ob das nicht passt. Genau. So, was kann man noch Positives sagen? Und dann kommen wir so ein bisschen zu dem Drawback. Positives kann man noch sagen, die Geräte sind viel sparsamer. Also ein 60 GHz WRP, der zieht so im Schnitt 3,5 Watt. Ob ich da ein Gigabit-Traffic drauf gebe oder nicht. Dieser 5 GHz Ubiquiti Backbone, diese Nano Beam oder was wir da quasi so vorher genutzt haben, das liegt irgendwo bei 6,5 Watt. Das heißt, die Leistung steigert sich und der Verbrauch sinkt. Ne? Das ist wahrscheinlich dem ARM geschuldet, dem ARM-Prozessor, der in diesen 60 GHz Geräten werkelt. Das ist ein schöner Nebeneffekt, finde ich. Was ein bisschen schade ist, dass die Geräte haben nur einen Port, ne, wo sie mit PoE gepowert werden. Die Ubiquiti-Geräte hatten, je nachdem, was man für eins hatte, hatte man dann immer mal, also konnte man eins nehmen, wo man zwei Ports hat und dann quasi dieses PoE am Mast auf dem zweiten Port noch durchreicht und irgendwie noch ein zweites Gerät powert. Das heißt, so bei einer Kircheninstallation mussten wir so ein, zwei Netzwerkkabel neu hochziehen, weil jeder Backbone-Link jetzt seine eigene PoE-Versorgung braucht. Beziehungsweise haben wir, stimmt gar nicht, wir haben bei einer Installation, habe ich ein neues Gerät. Ja, sehr gut. Das hatte ich mir gar nicht notiert, aber das ist natürlich auch ein neues Gerät. So, das heißt für unsere Installation auf so einer typischen Kirche, wo wir bisher auch so Ubiquiti-Geräte hatten, die noch das PoE auf einen zweiten Port wieder rausgeben konnten und dann so ein bisschen so ein Daisy-Chain-Setup. Das geht mit diesen Mikrotiks nicht. Und da haben wir ein neues Gerät, und zwar so ein Ubiquiti-PoE-Switch, der in einem Outdoor-Gehäuse ist. Das ist für so eine Installation, wo man ein Netzwerkkabel bis aufs Dach hat und hat aber auf dem Dach irgendwie drei Backbone-Links noch zu versorgen und den Freifunkrouter. Da ist das Gerät spitze. Ja. Wartet mal, ich hol's mal gerade auf den Schreibtisch. Ja, so, genau, das habe ich
jetzt. Wie heißt denn dieses Gerät?
Ja, genau, das sage ich euch sofort.
So, auch gut, dieses Geklapper von dem Gerät.
Das, ja, genau, das ist hinten die Masthalterung. Das Gerät heißt Nano Switch von Ubiquiti. Liegt so um die, ich glaube, 42 Euro und hat im Prinzip vier Gigabit-Ports. Einen Port ist der PoE-In, ne, man geht quasi mit Passiv-PoE rein und auf den anderen drei Ports bekommt man Passiv-PoE raus und kann quasi drei PoE-fähige Geräte, die geswitcht zusammen liegen sollen, versorgen. Ja, und spart sich die Arbeit oder die, manchmal ist es irgendwie schwierig, ein neues oder zwei neue Netzwerkkabel aufs Dach zu ziehen. Wenn man eins liegen hat, kann man das schön als Port-Multiplexer inklusive PoE benutzen.
Du hast jetzt zwar gerade gesagt, aber lass mich nochmal nachhaken. Also es ist tatsächlich so, es geht passiv B rein und passiv PoE geht raus. Oder ist die andere Seite genau richtiges, echtes?
Ist kein echtes AF, ist alles passiv.
Also womit man dann Beschränkungen hat bezüglich dessen, na, der Leistung. Aber du sagst ja, die Geräte brauchen nur 3 Watt. 15 Watt gehen, glaube ich, über Passiv-PoE, von daher passt es.
Genau. Genau, man hat die Leistungsbeschränkung. Ich sehe hier gerade, es steht auf dem Gerät, es kann 24 Volt mit 1,25 Ampere, also genauso 25 Watt, sagt es, könnte es über diese Ports in Summe rausgeben. Ja, dann hängt es wahrscheinlich so ein bisschen davon ab, wie potent ist die PoE-Einspeisung. Aber ja, wir haben das bisher an 2 Stellen im Einsatz, wo wir nur ein Kabel auf dem Dach hatten und wir den Standort aber mit 2 neuen 60 GHz Backbondings quasi ausstatten wollten. Und da ist mir irgendwie durch Zufall in die Hände gekommen, so beim Klicken, Mensch, gibt's da nicht was? Da musste schon irgendwie dran denken, das Kabel, also neue Kabel hinzuzufügen, aber dieser PoE-Switch, dieser autofähige, der ist an so Spezialsituationen, ne, wo Kabelziehen irgendwie sehr aufwendig ist, sinnvoll und werkelt, ist nicht managebar, ne, ist ein richtig dummes Gerät, aber outdoorfähig, schraubt mal ran und fire and forget so ein bisschen, ne?
Ja, das ist natürlich hübsch. Ich habe noch eine Frage von vorher. Du hast ja erzählt, dass ihr dann die 60 GHz Links aufbaut mit einem Gerät, also das ist Indoor-Gerät und auf der anderen Seite eine Schüssel. Und wie sieht das aus, Schüssel zu Schüssel? Wie ist da die Reichweite? Habt ihr das mal ausprobiert?
Das haben wir noch nicht ausprobiert, wie weit die Reichweite in echt ist. Beworben wird sie mit circa 2 Kilometern. Von den Mikrotik-Schüsseln. Das haben wir noch nicht probiert, denn unsere Dorf, also die Idee wäre, unsere Dorf-zu-Dorf-Links auf 60 GHz umzuziehen. Allerdings sind wir da immer so im Bereich von 2,5 bis 4 Kilometer. Und deshalb habe ich mich da noch nicht rangewagt, dieses Ubiquiti-Gerät zu benutzen. Da würde ich vielleicht den sozusagen, meine Idee dort ist, also wir werden das machen auf 60 GHz und wir werden das ausprobieren, aber nicht mit dem nicht mit dieser Ubiquiti-Schüssel, sondern Mikrotik-Schüssel, sondern mit der Ubiquiti-Schüssel. Die kann Marketing-Sprech so 12 Kilometer und die hatten jetzt irgendwie in ihrem Forum so ein quasi, wie viel Kilometer schafft die Ubiquiti-Community mit dieser Ubiquiti 60 GHz-Schüssel und da sind durchaus Links dabei, die sind so im Bereich 10 bis 12 Kilometer und das wollen wir ausprobieren, denn bisher sind unsere Long-Distance-Links quasi auch auf 5 GHz kommen nicht in die Region von einem Gigabit und schon gar nicht symmetrisch. Und genau, das ist quasi für dieses Jahr geplant, dass wir unsere Dorf-zu-Dorf-Links auch auf 60 GHz umstellen. Allerdings dann mit der Ubiquiti-Schüssel da, die nicht diese 2 Kilometer Begrenzung hat wie die Mikrotik, sondern die kann also so bis, ich denke mal, bis 10 mit sauberer Sichtverbindung kann man da loslegen.
Und der Preis für die Ubiquiti-Hardware?
Der Preis für die Ubiquiti-Hardware, warte, das habe ich in 10 Sekunden. Warte. So. Das Gerät nennt sich Ubiquiti AirFiber 60 Long Range. Das ist, das ist schon eine andere Preisliga. Es kostet ein Gerät 320 Euro. Das heißt, das ist nicht mehr in der 100-Euro-Klasse. Aber vielleicht auch noch nicht irgendwie jenseits der 1000. Das heißt also, lass mich mal schauen, ist das wirklich nur einer? Ja, das ist nur ein Gerät. Also man muss zweimal 300 Euro in die Hand nehmen, um so einen Ubiquiti Long Range 60 GHz Link aufzubauen. Aber da haben wir noch keine Praxiserfahrung, weder mit den 60 GHz von Ubiquiti als Schüssel oder als, die haben auch so eine kleine quasi Nano-Beam-Style 60 GHz Variante. Das, was Ubiquiti bewirbt, klingt ganz sympathisch, nämlich sie haben in ihre Geräte neben dem 60 GHz Radio, was unter der Haube auch so ein Treiber ist, haben Sie noch ein 5 GHz Radio mit eingebaut und bewerben das, dass falls das 60 GHz maruckt oder aus Wetterbedingungen nicht funktioniert, können Sie instantan quasi das 5 GHz Radio so als Fallback Link noch benutzen. Das klingt erstmal nicht schlecht, so ein bisschen wie so eine mehr Sicherheit. In unseren ganzen Mikrotik Backbone Links, die so, ne, 100 Meter, 200 Meter sind im Dorf, gab es dafür noch nie die Notwendigkeit. Also es gab noch keine, weiß ich nicht, Wetterbedingungen. Ne? Gut, jetzt hat man nicht viel Nebel. Also ich hatte noch keine Wetterbedingungen, wo ich gesagt habe oder feststellen konnte, dass diese reinen 60 GHz Backbone Links nicht performen.
Ja, noch eine Frage. Wie viele nicht überlappende Kanäle gibt es denn in diesem 60 GHz-Band? Das waren 4 oder sowas.
Das sind ein paar mehr. Wir können auf den Mikrotik-Geräten 6 überlappungsfreie Kanäle einstellen. Müsste ich jetzt aufs Gerät gucken, also so aus dem Bauch raus von 58 GHz bis, ich glaube, 64 GHz. Die Konfiguration der Mikrotik-Geräte ist, ja, da muss man sich so ein bisschen an dieses proprietäre Webinterface oder CLI halten. Alle 6 Kanäle kann man nur in der CLI konfigurieren aktuell. Das Webinterface gibt einem nur die Möglichkeit, 4 Kanäle zu konfigurieren. Das ist, wir haben hier auf unserem Schenksturm haben wir 1, 2, 3, 4, 5 60 GHz Backbone Links, die dort quasi zentral oben an dem Glockenturm zusammenkommen, jeweils in eine andere Richtung strahlen. Die liegen einfach auf anderen Kanälen. Da gibt es keinerlei Interferenz. Ne? Die Geräte selbst sind vielleicht so 30 cm Back-to-Back auseinander. Das ist völlig sorgenfrei, egal wie viel da los ist auf diesen unterschiedlich ausgerichteten 60 GHz Backbone Links. Die Interferenz ist sozusagen nicht da. Ne? Die haben zwar die Metallwurzel, also da ist so ein bisschen was on top, um das abzuschirmen, aber da kann ich, wo man sonst selbst beim 5 GHz, bei so einem dichten quasi Turm-Setup doch hier und da mal mitbekommt, wenn die Kanäle zu dicht sind, dass man sich da gegenseitig reinstrahlt, ist bei diesem 60 GHz gar nicht. Ja? Ist insofern also super, ja? Super zu isolieren, selbst auf engem Raum.
Sehr schön. Noch eine Frage zu euren Backbone-Links. Das sind jetzt einfach die Links von Nachbar zu Nachbar oder sind das quasi Links, die irgendwie schon weitergehen?
Wir haben angefangen, die, ich sag mal, guten Freifunk-Spots im Sinne von, wo eh schon Backbone-Links waren, wo jemand einen schönen Masthalter auf dem Dach hat und eine gute Nachbarschaftserreichbarkeit hat, beziehungsweise Kirchstandorte, Schenksturmstandorte. Zwischen denen haben wir angefangen, quasi diese 60 GHz als neue Technik anstelle der 5 GHz Punkt-zu-Punkt-Links auszutauschen, ne, abzugraden, sozusagen. Aber auch, ich sag mal, ne, wir haben zum Beispiel dieses Multipoint-Setup ist jetzt in so einem Wohngebiet, ne, wo der Backbone-Link bisher zu einem guten Punkt in dieses Wohngebiet ging. Und von dort wurde es einfach ganz normal per Mesh verteilt. Da das mit diesem Backbone-Link aber jetzt irgendwie so prima läuft und der im Genuss dieses Backbone-Links kommt, ne, der hat also volle Bandbreite und die Mesh-User sind so mühlangsamer, dass wir gesagt haben, na gut, wer in diesen Einfallswinkel dieses Backbone-Links mit reinfällt, der bekommt jetzt einfach auch noch so ein Backbone-Link zu diesem Turmstandort. Der zweite Grund, wieso wir, ich sag mal, mehr Leute an das Backbone-Netz anschließen, das hat so ein paar mehr Gründe. Genau, das ist übrigens ein Punkt hier auf meinem Zettelchen. Super Überleitung quasi zu dem, Wie hat sich denn unsere Freifunknetzarchitektur verändert, wenn ich das irgendwie mal zusammenfassen sollte, von als wir gestartet sind, irgendwie 2003, 2008 gegründet und dann mehr und mehr Dörfchen und dann irgendwie ne, die letzten 5 Jahre eigentlich gleich geblieben, aber wir haben diese Backbone-Infrastruktur immer weiter ausgebaut. Es ist so, dass man in Sundhausen, sind wir so circa 40, 45, sowas in der Größenordnung, Haushalte, die mitmachen. Und ich würde sagen, mindestens 30, 32 haben einen Backbone-Link. Das ist viel mehr als vor 5 Jahren, wo wir nur so richtig gute Standorte irgendwie mit einem Backbone-Link durchzogen haben. Denn diese Backbone-Link, sozusagen die Entlastung des Meshes durch dieses Backbone-Konstrukt, weil wir alle auf einem Kanal das Mesh laufen haben, wir haben es leider noch nicht irgendwie separiert, dass man so kleine Mesh-Inseln macht, das war so ein, ich sag mal, großer Performance-Gewinn. Aber wenn man sich die Architektur jetzt anguckt, könnte man natürlich auch genauso sagen, na Mensch, Bluse, das sieht ja hier aus wie, das hätte man auch schon vor 10 Jahren bauen können, dass man sozusagen ein Dorf vernetzt und lässt das Mesh komplett weg, ja, und macht so ein Access Point Client Backbone Setup. So sieht das mittlerweile aus bei uns. Und es ist, ich will das mal so ein bisschen übertrieben sagen. Es ist bis auf die vielleicht 10, die Mesh-Only bei uns im Freifunk dran sind, hier in Sundhausen, ist das Mesh-Interface auf einmal das Fallback-Interface, wenn der Backbone ausfällt.
Oder wenn ich noch einen Router im Garten aufstellen will und da auch irgendwas haben möchte, oder?
Genau. Wenn du sagst, komm her, ich will jetzt auch im Garten was haben, irgendwie schnell Erweiterung des Netzes, book, dann kommt eben ein Mesh-Ding hin. Genau. Also die quasi gewachsene Netzwerkstruktur hat sich komplett gewandelt in ein sehr Backbone durchzogenes Punkt-zu-Punkt-Netz und alle machen das Mesh, nutzen es aber, wenn man irgendwie 2, 3 Backbone-Links hat oder ein, nutzen das eigentlich nur noch A, wenn der Backbone nicht steht oder B, wenn man irgendwie doch ein Mesh-Knoten dran ist, ja.
Gut, da hat ja mit einiges passiert. Ihr habt jetzt halt auch sehr viel mehr Hardware. Die Hardware ist billiger geworden und der Bandbreitenverbrauch ist sicherlich sehr gestiegen über die Jahre.
Ganz genau. Das ist quasi noch die zweite Sache, dass der Bandbreitenbedarf ordentlich gestiegen ist. Und wir hatten vielleicht so vor 3 Jahren, haben wir gesagt, wer gern telefonieren möchte. Für den machen wir quasi die Arbeit und schauen, ob der nicht einen Backbone kriegen kann. Weil das eine sozusagen, wer irgendwie SIP-Telefonie macht und hat einen Backbone-Link, der hat einfach eine konstantere Qualität im Telefonnetz, als wenn er einen Mesh-Only hat bei uns. Das waren so die zwei Motivatoren, wie so wir gesagt haben, Backbone-Ausbau lohnt sich. Und jetzt mit diesen quasi, ne, mit diesen 60 GHz-Teilen, dass man nochmal so einen Performance-Gewinn hat, der bezahlbar ist, der hat das nochmal irgendwie einen neuen Schub gegeben. Ja.
Ja, damit sind wir, glaube ich, auch schon weit über die Sendezeit, die wir haben, von einer halben Stunde. Gibt es noch etwas, was wir unbedingt abhaken sollten?
Ah, okay, stimmt. Das ist eine halbe Stunde. Na klar.
Wie viele Folien hast du denn noch?
Nee, ich habe die wichtigsten 3 Stichpunkte mir hier auf meinem Zettel ein bisschen ausführlich gemacht. Und 2 davon haben wir abgehakt, aus meiner Sicht. Einer fehlt noch. Nämlich, ich erzähl mal. Wir haben 100 Mesh-Knoten in Summe. Und die Hardware, die wir dort benutzen, teilt sich in 25 APU-Boards. Dort ist quasi ein PC-Engines APU 2D4 mit immer noch ATH 9K, 5 GHz Mesh-Interface und manche haben irgendwie eine ATH 9K 2,4 GHz als Access. Und die restlichen 75 Router sind ausschließlich TP-Link CPE 15. Und die 15er, die laufen super. Das ist immer noch irgendwie ein tolles Device, aber die laufen da schon 5, 6 Jahre. Die können nur 100 Megabit aus ihrem Port rausgeben. Und jetzt haben wir sozusagen den Effekt, dass manche Dachinstallationen haben ein 60 GHz Backbone-Link. Da würden quasi, da würde ein Gigabit rausfallen. Und der Freifunkknoten ist aber so ein TP-Link 510. Und da fallen nur 100 Mbit raus. Das heißt, die können quasi die tolle Leistung gar nicht nutzen, weil der CPE im Prinzip kein Gigabit-Port hat. Und das treibt uns um. Das wollen wir gerne dieses Jahr in Angriff nehmen, nämlich das Upgrade dieser CPE 510. Und das ist die große Frage, auf welche Hardware. Und wir wollen da, na, diese will ich gar nicht ausweiten, Arteros, ATR 9K Sache leider nicht im 10K und 11K, und da das eigentlich nicht unsere Reise ist, die wir gerne mitmachen wollen, werden wir auf ein MT76 MediaTek WLAN Gerät umsteigen. Und da gibt es leider noch nichts fertig out of the box, dass man an den Masten outdoor schraubt. Und wir haben letzte Woche unser erstes 3D-Gehäuse gedruckt, selbst designt hier auf unserem Plotter, wo man wir haben uns so als sozusagen Working Target für ein Banana Pi R64 entschieden. Das ist im Prinzip so ein Board mit 5 mal Gigabit, das hat ein PoE, da kann man zwei Mini-PCI-Karten reinstecken, hat ein Gigramm, ist relativ potent, ist ein MT7622 SoC und wir wollen die MT7615 WLAN-Karte, eine 4x4-Karte dort verwenden. Und wir haben uns quasi gesagt, okay, wenn es kein Gehäuse gibt, wenn noch keiner irgendwie ein MT76 für Outdoor anbietet, dann 3D-Druck macht es möglich, kann nicht so schwierig sein. Wir haben dort quasi ein Gehäuse designt. Ich werde einen Link teilen. Da sind ein paar Bilder drin vom Gehäuse, von dem Board. Was wollen wir da für eine Wi-Fi-Karte nehmen? Was wollen wir auch für eine Antenne nehmen? Weil der neue Evernet Mercedes Freifunkrouter, den wir da versuchen zu bauen, der hat ein paar Herausforderungen, die gehen bei dem Gehäuse los, das wir irgendwie momentan selber machen müssen. Und gehen aber weiter, dass man jetzt eine 4x4-Karte hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, das Board selbst hat eine MT76 4x4 2,4 GHz Onboard. Und jetzt stecke ich dort noch eine zweite MT7615 4x4 5 GHz mit rein. Dann habe ich auf einmal 8 Antennen UFL-Ports. Ja. Und es würde natürlich keiner hier auf dem Dorf Mast beglückwünschen, wenn ich quasi 8 Antennenkabel aus dem Gehäuse rausziehe und mache an jedes Antennenkabel eine einzelne Antenne dran. Ne? Da sehen wir aus wie so ein UMTS-Sendemast. Und da haben wir uns was überlegt. Da haben wir jetzt die erste Testantenne bestellt, eine Omni-Antenne, die 4 Eingänge hat, 4 N-Eingänge, die sozusagen 4x4 in 5 als auch in 2,4 versorgen kann, also eine Dualband-Antenne. Ich habe das vor Jahren mal ausprobiert, war nie so richtig zufrieden mit so Dualband-Antennen, weil die klar nicht so eine gute Verstärkung haben. Aber von der Bauform her ist das jetzt der Kompromiss, den wir ausprobieren wollen, nämlich es kommt so eine Rundstrahlantenne mit 4 Eingängen an den Mast, darunter unsere Box mit den besagten 2 Wi-Fi-Karten, 2,4 und 5 GHz jeweils mit 4 Streams. Und dann gibt es quasi, das interessiert wahrscheinlich Elektra, das kennt sie auch bestimmt, es gibt einen Deplexer. So nennt sich das zumindest von Compex, von der Firma Compex, kann man so einen kleinen Deplexer kaufen. Und das ist im Prinzip so ein passives Bauteil. Da kann ich einen 2,4 GHz Stream und einen 5 GHz Stream per UFL Pigtail drauflegen und bekomme die beiden summiert auf einen Reverse SMA, wo ich ein Antennenkabel anschrauben kann. Das heißt, wir machen in unserem Gehäuse, haben wir so einen kleinen Bügel gebaut, wo 4 von diesen Deplexern reinkommen, und ich mache aus den 8 Antennenausgängen, mache ich 4 quasi überlagerte Antennenausgänge, sodass ich, das ist unser Plan, aus der Box mit 4 Antennenkabeln rausgehe auf diese Omni-Antenne, die 4 Eingänge hat. Und dann hat man sozusagen ansichtsmäßig eine Omni-Antenne und eine Box. Das ist dann quasi nicht irgendwie eine aus x Antennen bestehende Konstruktion, was irgendwo alle ihre Schwierigkeiten logischerweise hätten, sondern es ist noch immer irgendwie was einfach Übersichtliches. Genau, das wollte ich noch loswerden. Das war ein ganz wichtiger Punkt hier auf meinem Zettelchen, was unser Upgrade-Pfad ist für dieses Jahr. Ja.
Beachtlich. Und was kosten die Diplexer? Und natürlich muss dann diese Antenne ist natürlich Dualband. Inwieweit so viel Kompromiss dann tatsächlich performt, na, das werdet ihr sehen.
Genau, das gilt's rauszukriegen. Ne? Also da bin ich auch, das muss geprüft werden. Es kann sein, dass das nicht performt. Und das ist nicht billig. Also das, weil du, also mal so ein paar Hausnummern, ne? Dieses Banana Pie, also ungefähr, weiß ich nicht, 85, so. So eine zusätzliche MT76 Mini-PCI-Wi-Fi-Karte liegt so um die 35, 40. So, dann brauchst du das Gehäuse. Die Antenne liegt, die gibt es bei ASIA-AF, das sieht man dann auch bei dem Link, den ich noch reinstelle, die kostet so um 100er. Also, und die Diplexer, das ist so ein bisschen unverschämt, fand ich, weil das ist so ein ganz passives Bauteil. Ja, das wäre irgendwie was, wo ich denke, Mensch, das kann man da bestimmt preiswerter machen. Der Diplexer liegt bei 20 Euro. Das heißt, wenn ich davon 4 einbauen will, habe ich 80 Euro nur für so ein bisschen passiv, mache aus 2 Ports einen. Genau, also summa summarum, wir machen jetzt 2 Testaufbauten und wollen mal gucken, wie das performt. Summa summarum pro Seite so um die 400 Euro. Das ist unverhältnismäßig viel gegenüber einer, was weiß ich, ne, einem TP-Link 510, den wir sonst benutzt haben, wo ich gesagt habe, ne, da kann man also für um die 80 Euro, was die früher mal gekostet haben, also kleine 100 Euro, hat man super Freifunk-Outdoor-Knoten. Aber wir wollen das ausprobieren, genau, wie gut das performt oder nicht performt. Es gibt eine abgespeckte Warte, aber die habe ich auch auf meinem Zettel, aber das wäre jetzt meine erste Frage. Ich hoffe, wir dafür noch Zeit haben, weil dann erzähle ich noch quasi die preiswertere Warte, die aber sozusagen ein ähnliches Konstrukt hat. Genau, aber nur wenn ihr sagt, es ist dafür noch Zeit.
Nee, bloß wir sind längst über die Zeit, aber das heißt, ich mache das einfach so beim Schnitt. Mache ich halt eine Langfassung für einen Podcast und eine Kurzfassung fürs Radio.
Ah, perfekt, genau. Perfekt. Wartet mal, ich hole mir gerade den Link hier. Sekunde. So. Und zwar habe ich diese Woche, ja, mit Linksys und mit Daniel, Makropopia, Daniel Gordel, quasi länger gesprochen über unser Projekt, was wir vorhaben. Und Daniel meinte, Mensch, ich bin hier gerade in Portugal und ich habe sowas Ähnliches vor. Ich möchte gern ein MT7615 Radio 4x4 als Mesh draußen haben. Und er hat ein anderes Board als Hardware im Visier. Und zwar hat er ein Mikrotik-Board im Visier anstelle des Bananapies, was wir jetzt auf dem Schirm hatten. Und zwar ein Mikrotik RBM11G. Das hat denselben SoC, auch ein MT7622, also relativ potent, Dual-Core, Gig-RAM so weiter. Hat nur einen Ethernet, über den man das Board quasi PoE-mäßig versorgt, hat nur einen Mini-PCI-Express. Dort würde er die MT7615-Karte reinpacken. Und Daniel fand das ganz interessant mit dieser Omni-Antenne, die wir da gerne benutzen wollen und diesem Dual, weil wir irgendwie eine 2-4er und eine 5er 4x4-Karte gerne irgendwie zusammenlegen wollen, ohne unnötig viele Antennen zu installieren. Das hat er jetzt quasi, die Herausforderung hat er jetzt nicht bei seinem Setup. Und er nimmt er hat Folgendes vor, und das finde ich auch ganz cool, so von der Idee. Das probieren wir vielleicht auch aus. Er hat von eine hauseigene Richtantenne von Varia, vom Varia Store. Wartet mal, ich habe den Link offen. Sekunde. So, das sieht man auch. Ich habe so eine ganze Linksammlung zusammengemacht in dem einen Google-Link. Wenn ihr den teilen könnt, sieht da jeder über die ganze Hardware, die ich heute gesprochen habe, habe ich quasi im Vorfeld zusammengesammelt. Und zwar ist das Ding nennt sich Panelbox 23, ist im Prinzip eine 5 GHz Antenne, MIMO, ja, 2x2 Richt, so ein rechteckiges Richtantennchen. Und das hat aber hinten dran eine Box, in die man ein Router reinstecken kann. Das heißt, diese Antenne hat gleich mit hinten so ein bisschen einen Plastikgehäusebau, wo man dieses Mikrotikboard mit reinpacken kann. Und dann ist quasi die Idee von Daniel, dass er diese Antenne mit dem Board am Mast verbaut und aus dem Board, weil es ist eine 4x4 Wafferkarte, 2x2 davon kann er mit der Antenne versorgen. Und die anderen beiden Streams zieht er raus mit dem Antennenkabel und macht dort eine Omni-Antenne dran, die nur einen 2x2 5 GHz Eingang haben muss. Ne? Ich fand das deshalb ganz spannend, weil das ein bisschen kompakter ist und weil das so ein Setup ermöglicht, ich sag mal, dieses reine Omni, dass ich irgendwie sage, so ein Freifunk-Mesh besteht aus Routern, die nur Omni-Antennen haben und alle strahlen in alle Richtungen quasi gnadenlos. So haben wir unser Netz auch nicht designt, denn allein diese, ne, diese CPE-510, die haben ja auch eine Richtwirkung, die richten wir mal aus. Typischerweise ist sowas wie, es gibt einen guten Punkt, der hat eine Omni und dann gibt es so 3, 4, 5 CPEs, die sind auf diesen guten Nachbarn, sagen wir mal, ausgerichtet. Und das ließe sich mit so einem Setup, was der Daniel vorhat, auch ganz gut machen, dass man sagt, man hat pro Freifunkknoten die Möglichkeit, mit einer Richtantenne sich irgendwie zu einem guten Nachbarn auszurichten. Und man hat zeitgleich noch irgendwie zwei Streams als Omni, um so ein bisschen für eine Verteilung zu sorgen. Ja, das fand ich ganz spannend.
Ja, das war jetzt aber eine Menge Informationen. Wunderbar.
Ja, sorry, also ich, genau.
Nein, nein, kein Sorry. Ist alles wunderbar, ist doch top.
Ja, also pass auf, wenn du eh eine Langversion machst, dann muss ich natürlich auch noch den allerletzten Punkt zu diesem Setup loswerden, weil es gerade so frisch ist, dass wir uns über dieses Setup Gedanken machen. Also das eine wird sein, klar, unser Gehäuse, das ist ganz cool geworden. Da geben wir quasi den SDL-File und so weiter, das packen wir alles ins Git, da kann jeder gerne mitdrucken oder was verbessern und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar, in den Bildern, die wir im Link sehen, seht ihr mal, wie das Gehäuse aufgebaut ist. Schraubenloses Design soll es sein, ja, und so weiter und so fort. Und der letzte Punkt, auf den mich auch der Daniel gebracht hat. Und zwar diese Mini-PCI Express MT7615 Karten, die es so gibt, momentan zu bestellen. Da hat man entweder mit dem taiwanesischen Händler ASIAF zu tun. Da haben wir jetzt mal so jeweils zwei Exemplare bestellt. Einmal von so einer Oversized-Karte, die ist relativ alt. Das ist blöd, die passt also baulich. Ragt die über diesen Mini-PCI-Port nach rechts und links relativ weit hinaus. Zum Beispiel in so einem APU-Board kann man da genau eine in die Mitte stecken und dann kann man die rechts und links in die Mini-PCI-Ports kann man gar nichts mehr stecken, weil die Karte das blockiert von ihrer Bauform her. Und die haben jetzt eine schlanke Karte noch. Und der große Nachteil von diesen, das hat mich auch so ein bisschen beim Datenblatt gewundert, die sind bei den hohen Übertragungen, bei den MCS größer 9, ja, und irgendwie 80 MHz Kanalbreite, da hat man sowas wie eine Ausgangsleistung von 12 dBm. Also relativ überschaubar. Und der Daniel meinte, Mensch, Bluse, guck mal, ich will mir gern eine andere Mini-PCI Express MT7615 Karte holen, und zwar von die Firma heißt Unilec, und das, den Link hab, also das Bild und den Link, das ist auch mit in der kleinen Sammlung, und die hat einen Sky 8572PA externen Power Amplifier mit on board und die kann bei der höchsten Rate 18 dBm, und das klingt nach einer coolen Sache. Das heißt, bei diesen Mini-PCI-Express-Karten gibt es mittlerweile auch eine, ich sag mal, eine High-Power-Variante. Da muss man so ein bisschen noch selber Hand anlegen, denn das kommt nicht einfach so im Sinne von Karte reinstecken und dann habe ich die High-Power-Karte, sondern diese externen PAs, die auf der Karte sind, die brauchen eine 5-Volt-Versorgung. Das hat keins dieser Standardboards, sei es APU, sei es Banana Pi, sei es dieses Mikrotik ABM-FG, hat das auf seinem Mini-PCI-Slot, diese 5 Volt. Das heißt, die muss man händisch dran löten. Die muss man sich gegebenenfalls irgendwo herholen, von einer USB-Line oder, wenn man das nicht hat, irgendwie von einem Step-Down-Converter, um aus dem PoE 5 Volt zu machen. Das heißt, das ist so ein bisschen Handgedrösel, aber man erkauft sich damit eine quasi irgendwie, ich sag mal sinnvoll klingende, ne? Ich habe es ja noch nicht ausprobiert, aber sinnvoll klingende Sende-Power, irgendwie 18 dBm versus 12 dBm ist schon echt, also klingt relativ wenig, was so die Standard Mini PCI Express MT76 15 Karten so liefern. Genau, das waren im Schnelldurchlauf alle Punkte, die ich mir hier so notiert habe.
Also ich bedanke mich mal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank auch von mir für die Einblicke in euer Netz. Ist immer wieder spannend, was sich so tut in Sundhausen. Und vielleicht noch eine kleine Ankündigung zum Schluss. Wir hatten uns ja als Freifunk über die Jahre immer wieder beim Google Summer of Code beworben und wollen das auch in diesem Jahr wieder tun. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Ideen für Softwareprojekte habt, die Studenten umsetzen können, dann meldet euch einfach. Ich habe da auch schon E-Mails auf den bekannten Mailinglisten geschrieben, so dass wir dann da auch genügend Ideen zusammenbekommen.
Ja, auch ich bedanke mich. Zum Google Summer of Code habe ich meine beiden neuen Ideen quasi mit allen Einschlägigen auch diese Woche besprochen. Also diese Woche war sehr produktiv bei mir. Das heißt, von mir gibt es dort auch den Input für Freifunk Ghost GSOC. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Die halbe Stunde ist aber echt kurz, Mensch. Also. Aber wir haben.
Das ja, genau. War keine halbe Stunde.
Das war eine lange halbe Stunde jetzt.
Das war eine bluse halbe Stunde. Okay, es sei mir verziehen. Ja.
Gut, also ist nur ein bisschen mehr Schneider.
Okay. Ende.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr, ihr beiden. Es ist schon zu lange her, ja.
Viel zu lange, ja.
Das will ich doch auch hoffen, ja.
Alles klar.
Wenn wir geimpft sind.
Ja. Tschüss. Okay. Tschüss.
Tschüss.